Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Diese Woche mit Katharina Thoms und mit dem Bundesminister für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Carsten Schneider ist im Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, Frau Thoms.
Wir nehmen unser Gespräch am Freitagmittag auf und Sie kommen aus dem Bundestag gerade. Sie sind seit knapp 28 Jahren für die SPD-Abgeordneter, für den Thüringer Wahlkreis Erfurt-Weimar, Weimarer Land. Und in der Ampelkoalition, da waren Sie Staatsminister und Beauftragter für Ostdeutschland bei Bundeskanzler Olaf Scholz. Sie sind jetzt nicht ganz ein Jahr Bundesumweltminister. Carsten Schneider, wenn Sie Ihre Arbeit der vergangenen Jahre so vergleichen, was ist in Deutschland herausfordernder, Ostbeauftragter zu sein oder erster Klimaschutzbeauftragter in der schwarz-roten Koalition?
Sag mal so, ich bin ganz gut vorbereitet jetzt in das Amt des Klimaschutzministers gegangen durch die letzten 4 Jahre auch. Einfach weil es ein sehr herausforderndes, umkämpftes Thema ist. Oft sehr polarisiert wahrgenommen und manchmal auch bewusst missverstanden. Ich komme gerade aus einer Debatte im Bundestag. Also beides hat seine Herausforderungen. Ich habe aber auch in der Zeit als Oststaatsminister im Kanzleramt sehr, sehr viel gelernt für die Vorbereitung jetzt. Also die Ukraine-Krise, der Krieg Russlands gegen die Ukraine, die mit einhergehende Energiekrise, der Ausbau auf der einen Seite von LNG-Terminals, auf der anderen Seite von Windkraftanlagen, überragendes öffentliches Interesse, uns unabhängiger zu machen, mit Gasnotlagen umzugehen, andere Effizienzen zu sehen bei Großindustrie, Chemie zum Beispiel. Das hat mich die letzten 4 Jahre geprägt und bringt mir jetzt neben der Erfahrung, die ich aus der Vorzeit schon als Abgeordneter natürlich in verschiedene Verwendungen hatte, ganz gut vorbereitet in das Amt als Umweltminister.
Wie schwer ist es in dieser Bundesregierung, Klimaschutz umzusetzen?
Ich glaube, es ist immer schwer, weil die Ressortinteressen oftmals dagegen sprechen, also von anderen Ressorts. Das ist Verteidigung, weil da muss man mit den Hubschraubern da drüber fliegen und braucht die Windräder nicht. Oder es ist das Finanzministerium gerade nicht, die haben mir gut geholfen. Oder es ist das Energieministerium, das vielleicht Interessen hat in anderen Bereichen. Also es ist nicht leicht, aber die Kollegen gehen kollegial mit mir um. Und ich habe ja über die Jahre gelernt, Interessen auszugleichen und Entscheidungen möglichst ausbalanciert auch herbeizuführen. Das dauert manchmal ein bisschen. Wir haben am Mittwoch eine Punktlandung hingelegt für das Klimaschutzprogramm. Ich glaube nicht, dass viele erwartet hätten, dass wir nochmal 2000 neue Windräder bis 2030 bauen, um uns unabhängig zu machen und dass wir 8 Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung stellen, um unsere Wälder umzubauen, um die Industrie zu helfen, effizienter zu wirtschaften, also auch zu heizen und Prozesse zu optimieren. Das ist schon eine Überraschung. Es gelingt eben auch, wenn man hartnäckig an der Sache arbeitet. Das habe ich versucht.
Wir sprechen gleich noch ausführlicher über das Klimaschutzprogramm, aber Sie haben gerade die aktuelle Energiekrise auch schon erwähnt, die Spannungsfelder, die es da gibt in dieser Bundesregierung. Wir debattieren aktuell über hohe Spritpreise. Wir haben die fossilen Abhängigkeiten vor Augen. Und gleichzeitig wird eben ein Spritpreispaket beschlossen. Wann kommen denn die klimafreundlichen Alternativen? Stromsteuersenkung zum Beispiel.
Ja, wir haben auf meine Initiative hin ein Programm initiiert zum Kauf von günstigen Elektroautos. Also Sie bekommen über mein Haus bis zu 6.000 Euro Zuschuss. Und es gibt jetzt E-Autos, die sind Neupreis bei 25, manche geben Rabatte, die sind bei 20 oder 19. Mit dem Zuschuss sind sie dann bei 14. Billiger geht's nicht. Also günstiger geht's nicht. Und das ist ein ganz klares Signal. Auch die Kfz-Steuerbefreiung bis 2035. Wichtig, ganz wichtige Punkte. Und die aktuelle Krise, die ist bitter und hart für die Menschen natürlich, die jetzt pendeln oder deren Unternehmen auch einen starken Energieteil hat, Logistiker etc. Ich hoffe sehr, dass wir endlich dort auch eine Befriedung der Situation bekommen. Ich hatte gestern Besucher aus der US-amerikanischen Botschaft, wenn ich so einfließen lassen darf. Die sagten mir dann, wir sollten doch noch ein bisschen mehr LNG-Gas und noch schneller von den USA kaufen und ein bisschen was in den Verordnungen, das laxer machen, dann werden die Preise auch nicht so hoch. Ich konnte mir da nicht so verkneifen. Es könnte sein, dass die aktuelle Preislage etwas mit anderen Dingen zu tun hat, was uns jetzt das Wirtschaftswachstum gefährdet. Im Übrigen Leuten auch die auch Existenzsorgen bereit und im Übrigen zu einer riesigen Destabilisierung im ganzen Nahen Osten führt.
Ihr Elektroauto-Förderprogramm fördert aber auch Hybridautos. Die sind bekanntermaßen eigentlich fast genauso dreckig, was CO2-Ausstoß angeht, wie normale Verbrennerautos. Sie würden gerne auch mit der SPD ja immer gerne was machen für die Menschen, die arbeiten, die hart arbeiten, wenig Geld verdienen vielleicht auch. Warum kommt das Social Leasing nicht? Das ist ja auch ein Vorschlag aus Ihrer Partei.
Ja, ich habe mich jetzt erstmal im ersten Schritt auf eine schnelle Umsetzung des Autoneukaufprogramms konzentriert. Es hat zwei Aspekte. Das eine ist, die Flotten sauberer zu machen. Das ist der E-Auto-Anteil. Und ja, es hat auch einen ökonomischen Punkt. Das sind die Hybridfahrzeuge, die noch nicht, wenn sie nicht optimal gefahren werden, also nur als Verbrenner gefahren werden, dann fahren sie nur Batterien rum. Das ist Quatsch. Die müssen auch batterieelektrisch gefahren werden. Bis zu einer Reichweite von 80 Kilometern haben wir da drin. Das gehen alle Stadtfahrten. Das ist auch günstiger. Ich glaube, dass viele jetzt das schon laden, denen es jetzt bis dato vielleicht egal waren. Und das räumen wir jetzt aus. Ich merke einen starken Anstieg an Nachfrage auch. Ab Mai werden wir die Anträge online schalten können. Aber mir war es wichtig, dass die Leute wissen, das Geld steht zur Verfügung. Dafür stehe ich auch, sodass wir keinen Attentismus bekommen. Also die Leute jetzt ewig warten müssen, bis sie mit dem Kauf loslegen. Und wir haben eh schon Kaufattentismus. Einen zweiten Punkt im nächsten Jahr, dann 27, habe ich gestern auch mit Kollegen aus dem Bundestag besprochen, gibt es verschiedene Varianten im Rahmen des finanziell Möglichen, ob wir das Kaufprogramm ausweiten so lassen. Wir haben es ja für 3 Jahre jetzt, ob ich dazu noch zusätzliche Mittel habe, auch vielleicht noch Ergänzung zu machen. Das kann ich jetzt noch nicht absehen, aber das ist etwas, was wir im Rahmen auch der Haushaltsaufstellung, Sie wissen, wir haben ein Konsolidierungspaket vor uns für die Jahre bis 2030 und ich habe jetzt schon 8 Milliarden extra quasi vorneweg bekommen, wofür ich den Finanzminister, aber auch der Unionsfraktion dankbar bin, dass das gelungen ist, um den Klimaschutz wirklich die Priorität auch zu geben.
Aber das heißt, Social Leasing ist durchaus noch drin, kann noch kommen?
Ich fände das super. Es hängt ein bisschen oft an den finanziellen Anpassungen, die wir noch haben. Wir haben das Deutschlandticket abgesichert, jetzt mit 63 Euro bis 2030. Ganz wichtiger Punkt. Meine Kids, die nutzen das auch ausgiebig. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und alles andere, das haben wir jetzt im aktuellen Programm nicht drin, aber ich habe auch noch die Mittel des europäischen Klimasozialplans und da sind wir gerade in der Überarbeitung oder Bearbeitung, die bis 2032 möglichst die höheren CO2-Preise, die vielleicht kommen könnten, man weiß es noch nicht ganz genau, wie sich die Preise entwickeln nach 28, dass die eben auch für Menschen mit geringem Einkommen nicht nur kompensiert werden, sondern dass sie eine gute Chance auf Umstieg auch haben für neue Technologien.
Sie haben jetzt schon ganz viele Elemente aus dem Klimaschutzprogramm erwähnt, das Sie diese Woche vorgestellt haben. Wer die Medien verfolgt hat, konnte einen sehr, sehr fröhlichen Umweltminister Carsten Schneider erleben. Sie wollen damit zeigen, wie Deutschland die Klimaziele erreichen kann. Erstmal die Klimaziele bis 2030, 65% weniger CO2 im Vergleich zu 1990. Allerdings rechnen Sie in diesem Klimaschutzprogramm mit veralteten Zahlen. Warum?
Wir haben seit einem Jahr jetzt an diesem Programm gearbeitet. Wir hatten von der Vorgängerregierung, der ich mit angehört habe, eine Lücke bis 2030 von 25 Millionen Tonnen. Und die mussten wir schließen. Das ist schon eine ordentliche Aufgabe. Und ich glaube, viele haben uns und mir das nicht zugetraut, dass das gelingt. Das gelingt jetzt aber. Und die Zahlen des Jahres 25 haben nochmal einen zusätzlichen Bedarf von 5 Millionen Tonnen nach Schätzen des Umweltbundesamtes gebracht. Und das wird jetzt bis Ende Mai vom Expertenrat begutachtet und quantifiziert. Das konnte ich jetzt nicht noch in den letzten, das ist 10 Tage alt, quasi mit aufnehmen. Aber dieses Klimaschutzprogramm ist ein atmender Prozess. Wir werden immer auch nachsteuern müssen. Wenn ich jedes Jahr die Jahreszahlen sehe und die Ergebnisse, muss ich agieren. Und ich hoffe sehr, dass es deutlich besser läuft als geplant. Ich glaube, dass wir bei der Elektromobilität ein exponentielles Wachstum sehen werden. Es sind sehr viele attraktive Modelle jetzt auf dem Markt. Die kosten mittlerweile gleich mit Zuschuss auch sogar günstiger als Verbrennungsmotoren. Und ganz ehrlich, sie machen auch viel mehr Spaß zu fahren. Also ich fahre sehr gern Auto, fahre auch Motorrad und ich muss Ihnen sagen, mit dem E-Antrieb macht es auch noch mehr Spaß, sodass ich glaube, die Leute, die vielleicht jetzt ein bisschen skeptisch waren, jetzt noch nicht aus der ökologischen Ecke kamen, sondern dachten, das geht gar nicht mit dem E-Auto, dass die jetzt da umsteigen und dass wir deswegen Hochlauf haben werden.
Sie haben den Expertenrat für Klimafragen schon erwähnt, das ist ein Gremium, das die Bundesregierung berät und eben auch ja, solche Dinge nochmal überprüft. Und die haben schon eine Stellungnahme abgegeben, auch zum Klimaschutzprogramm. Sie haben gesagt, sie überschätzen sich eigentlich ziemlich und es wird wahrscheinlich nicht funktionieren, so wie sie das jetzt angelegt haben, plus eben diese Lücke, die sie erwähnt haben. Also man muss eigentlich viel mehr CO2 einsparen, als wovon sie jetzt ausgehen. Deswegen nochmal die Frage, was heißt bei Ihnen, man muss nochmal nachsteuern? Wird dieses Klimaschutzprogramm in dieser Legislatur nochmal überarbeitet?
Wenn es nach mir geht, nicht, weil das, was ich vorgelegt habe, ist substanziell und real. Wir haben das ja von unseren eigenen Fachleuten vom Fraunhofer-Institut ISIS und so weiter alles seit Wochen und Monaten rechnen und belegen lassen. Die erste Einschätzung des EAK, die kann ich jetzt zur Kenntnis nehmen. Wir haben denen das ja immer zur Verfügung gestellt, aber das kann ich auch noch nicht bewerten. Ein paar Sachen sind auch so, wo ich sage, das kaufe ich nicht. Das, was wir jetzt beschlossen haben im Kabinett, das ist ein Regierungsbeschluss, das gilt. Und da sind viele politische Entscheidungen dahinter, wie zum Beispiel einen deutlichen Ausbau der erneuerbaren Energien, Umbau unseres Waldes auf klimafreundlichen Wald. Das sind langfristige Linien, die angelegt sind. Und eben auch den Umstieg in der E-Mobilität. Wir werden über die Frage Gebäudemodernisierungsgesetz in dieser Koalition noch zu reden haben. Ich möchte, dass die Anreize für Menschen oder Eigentümer groß sind, in Wärmepumpen, also klimafreundliche Technologien zu investieren und sich nicht vom Erdgas oder noch schlimmer vom Öl abhängig zu machen. Angesichts der Situation, die wir jetzt in der Welt haben, wäre das paradox. Und ehrlicherweise glaube ich, dass die Leute, wenn sie das sich dreimal überlegen, nachdenken, nachrechnen, dass sie dann die bis zu 70-prozentige sozial gestaffelte Förderung auch wahrnehmen und sich auch klimafreundlich verhalten können. Oftmals, mein letzter Satz, war das so ein bisschen ein Elitenprogramm, auch wenn man es sich leisten konnte, also eine Tesla hinzustellen und konnte jetzt nicht die Leute bei mir in Erfurt, also da habe ich weniger gesehen. Aber sie kriegen jetzt eben, nehmen wir den von Volkswagen das Auto, das kostet dann 25, 6 runter, sind sie bei 19, ein bisschen Rabatt noch, sind sie bei 17, das ist ein guter Preis.
Sie hören das Interview der Woche im Deutschlandfunk mit Bundesumweltminister Carsten Schneider von der SPD. Herr Schneider, Sie haben das Gebäudemodernisierungsgesetz, von dem es bisher ja nur Eckpunkte gibt, gerade angesprochen. Auch dieses Gesetz wird nachweislich deutlich weniger CO2 einsparen. Im Gegenteil, es wird ordentlich was draufkommen. Und Sie haben das in Ihrem Klimaschutzprogramm einfach mal außen vor gelassen, damit Sie in Ihrer Rechnung drauf kommen, dass Sie die Klimaziele erreichen können. Wie unseriös ist denn das eigentlich?
Das ist sehr seriös, weil wir als Grundlage die Beschlüsse genommen haben, die entweder Gesetzeskraft haben oder die vom Kabinett gebildet wurden. Ein politischer Kompromiss, der in Eckpunkten vorliegt, ist noch nicht quantifizierbar. Ich kann es wirklich nicht quantifizieren. Ob es und wenn ja, wie viel geringere oder mehr Emissionen dadurch entstünden. Die Koalitionsfraktionen haben auch beschlossen, dass es einen aufwachsenden Faktor von Grüngas als Einspeisung geben soll. All das ist relevant, aber auch die Schutz der Mieter. Und deswegen arbeiten wir jetzt daran, dass wir im Kabinett, macht das auch gemeinsam mit der Kollegin Huberts und Reiche, manchmal in unterschiedlichen Interessenslagen. Meine ist, möglichst klimafreundliche und vor allen Dingen auch Mieter und eine klimafreundliche Heizung zu haben. Das heißt, die wenig kostet und nachhaltig was bringt. Und das ist, läuft über die Elektrifizierung. Ich kann das kann ich ernsthaft noch nicht bewerten. Ich habe auch Überschuss, also ich habe noch ein bisschen Puffer, den man einbrechen kann. Und deswegen, das ist der jetzige Stand, auf dem haben wir entschieden, sollten es große Veränderungen insgesamt geben. Das ist wie immer im Leben, da muss man sich dem auch anpassen und stellen.
De facto können aber jetzt Menschen unbegrenzt Gas- und Ölheizungen weiter einbauen. Es gibt kaum noch Vorgaben für erneuerbare Energien, die da mit einfließen zu lassen, wie das ja bisher der Fall war. Die 65%-Regel fällt weg. Damit eben kommt definitiv mehr CO2 dazu. Und dieser CO2-Preis, Sie haben es auch selber schon gesagt, der wird steigen. Was machen Sie für Mieterinnen und Mieter, die am Ende überhaupt gar keine Wahl haben, als die Heizung zu nehmen, die ihr Vermieter ihnen dort einbaut, wenn die weiter mit steigenden Preisen rechnen müssen in den nächsten Jahren?
Ja, die Justizministerin Hubig und ich und auch die Bauministerin, wir haben einen klaren Plan, dass die Mieter da geschützt sind, dass eine klimafreundliche und auch kostenfreundliche Alternative eingebaut wird, das Alternative zu der bisherigen Heizung. Das diskutieren wir gerade innerhalb der Koalition, es ist so mitten im Prozess. Das wird noch ein harter Kampf, weil nicht jeder ist für die Position der Mieter, manche sind mehr für die Eigentümer. Ich bin auf der Seite der Mieter und des Klimaschutzes und deswegen versuchen wir, dieses Gesetz so klug und gut wie möglich zu machen und den Umstieg, aber das ist ja der entscheidende Faktor, den Leuten, ich meine, so eine Heizung hast du 20, 25 Jahre mindestens und was man den Leuten jetzt schon sagen kann, ist, dass die, wenn ich fossile Brennstoffe nehme, wird es teurer werden. Das wird, die CO2-Bepreisung wird steigen. Und auf der anderen Seite wird durch die Elektrifizierung der Strom auf mittlere Sicht auch günstiger werden, auch weil wir nicht mehr von ausländischen Importen abhängig sind, also was Gas und Öl betrifft. Und dann bekommen die Leute noch einen Zuschuss bis zu 70%, wenn man sehr geringe Einkommen hat. Und das ist echt, das ist eine Ansage. Und wer jetzt bis 3 zählen kann, macht das auch.
Aber lassen Sie uns daran teilhaben. Was könnte denn Ihre Idee sein, um Mieterinnen und Mieter zu schützen und Vermietern sozusagen einen Anreiz zu geben, doch keine Gas- oder Ölheizung einzubauen?
Ja, wir sind mitten in den Verhandlungen. Das ist noch regierungsinternes Geschäft. Ich kann Ihnen das im Grundsatz sagen, dass für mich die Interessen der Mieter stärker sind als die der Eigentümer. Und wir haben in Deutschland immer schon ein starkes Mietrecht gehabt, das Mieter in ihren Interessen schützt, bei Kündigung, aber auch bei Mieterhöhung etc. Und die SPD war da immer ein Garant für, so wie wir es auch beim CO2-Preis haben wir ja auch die heftige Aufteilung. Und das werden wir auch beibehalten. Und das ist der politische Grundsatz, den wir jetzt unter Federführung von Kollegin Hubig dann auch umsetzen wollen. Und das wird sicherlich noch sportlich innerhalb der Koalition.
Wenn Sie das alles wissen, wie schlecht es eigentlich ist, die Eckpunkte, die da jetzt geplant sind fürs Klima, für die Mieterinnen und Mieter, für den Klimaschutz, warum geht die SPD da mit? Warum ist ein Fraktionsvorsitzender Matthias Mirsch, ehemaliger Umweltpolitiker, bereit, das alles über Bord zu werfen? Und warum sollten die Menschen eigentlich, denen Klimaschutz wichtig ist, überhaupt noch SPD wählen?
Ja, weil wir es garantieren. Aber
was garantieren Sie?
Dass wir Deutschland klimafreundlich sich nicht nur in der Produktion der Energie, sondern auch was die Nutzerseite, E-Mobilität, aber auch die Frage des Umbaus unserer Wirtschaft auf nachhaltige Herstellungsweisen und effizientere Produkte, dass wir das vorantreiben. Ich komme gerade aus dem Bundestag, die AfD sagt Atom und ansonsten gibt es überhaupt keinen Klimawandel. Nee, wir werden 20-, 30-, 65% Reduktion erreichen. Und ich muss es ja einmal sagen, das war das letzte Klimaschutzprogramm. Ich war zwar Staatsminister, Mitglied der Regierung, aber es war das von Robert Habeck. Und es ist vor Gericht gescheitert. Und es ist die Lücke von ihm, die ich jetzt schließen muss, zusätzlich noch. Und ich mache das auch. Und es gelingt auch mit der Union. Und dann ist das eben wie oft im Leben. Es ist ein Kompromiss. Ganz oft hat in den letzten Jahren eine sehr belehrende, mit erhobenen Zeigefinger und dann auch so aus den Städten aufs Land guckende Klimapolitik dazu geführt, dass es bei den Leuten zu Reaktanz geführt hat. Aus simpel gesagt, ich habe sehr viele Anti-Greta und was weiß ich, missbilligt das alles, Aufkleber und Anhänger etc. in Auspuffen gesehen. Aber es hat polarisiert, provoziert und hat auf der einen Seite die politische Rechte stark gemacht, sonst wäre es auch eine der Ursachen, weshalb Trump in den USA gewählt wurde. Und es hat zu wenig die soziale Frage mitgedacht. Und schauen Sie mir, dass ich als Sozialdemokrat darauf achte, Klimaschutz muss sein, weil gerade Leute, die jetzt nicht so viel Kohle haben, die haben eher die schlechteren Wohnungen, die haben keinen Garten, die wohnen an der Straße, die Wohnungen sind klein und im Zweifel überhitzt, die leiden am stärksten. Deswegen ist die Bekämpfung des Klimawandels, das zu verhindern, dass sich die Erde, die Atmosphäre insgesamt weiter erhitzt, ist zentral und wir wollen auf 1,5 Erderwärmung kommen vielleicht. Hätten wir keine Maßnahmen getroffen, schon bei 5. Jetzt sind wir bei 3, es muss weiter runtergehen, deswegen muss Deutschland dabei sein. So, es hat aber auch Wahlen gegeben. Jetzt ist es nicht die Grünen und nicht die SPD da als Wahlsieger rausgegangen, eigentlich gar keiner so richtig, sondern es hat jetzt eine Mehrheit zwischen SPD und CDU im Bundestag gegeben. Und die CDU hat für sich festgelegt gehabt vor der Wahl, sie will das abschaffen. Und jetzt kann ich, wir haben als Sozialdemokraten Punkte durchgesetzt, Mindestlohnerhöhung, andere Punkte, manches geht nicht zu 100%. Jetzt findet sich dieser Punkt eben der Union dort mit wieder und ist dann auch mit umgesetzt worden. Aber es wird jetzt mehr auf Freiwilligkeit gesetzt. Es geht die Entscheidung der Leute, aber sie haben eine klare Linie, die sie finanziell mal für sich berechnen können. Höhere Preise bei CO2, auf der anderen Seite Entlastung und sie kriegen die Zuschüsse. Ich finde, dass in einer demokratischen, offenen Gesellschaft viel mehr Entscheidungsmöglichkeiten kann man eigentlich nicht haben, um zu einer klugen Entscheidung zu kommen.
Aber geht letztlich dann Klimaschutz mit der SPD nur, wenn man abschwächt?
Wir schichten um. Wir erhöhen das im Energiebereich, also 2000 Windräder zusätzlich. Und das schreibt sich ja auch durch auf die Jahre bis 2040, 88% Reduktion. Im Übrigen ist mir gelungen, dass wir europaweit jetzt ein Klimaschutzgesetz mit einem Ziel 2040 haben, nämlich 90% Treibhausgasminderung. Und das ist ganz wichtig gewesen, damit der Rest der Welt noch mitmacht. Und deswegen ist es eine Umschichtung, eine Anpassung, aber hart auf Kurs.
Aber auch an anderer Stelle, die 2000 Windräder haben Sie jetzt erwähnt, das ist ein Schub für die Energiewende, da ist auch die Branche erfreut. An anderer Stelle wird aber in dieser Regierung genau daran wiederum geschraubt. Das Bundeswirtschaftsministerium plant mehrere Gesetzentwürfe, die die Energiewende ausbremsen könnten, unter anderem eben auch den Ausbau der Windenergie mit dem Netzpaket. Machen Sie das mit?
Ich habe mit Katharina Reiche gestern erst eine große Veranstaltung zur Chemieagenda gehabt. Da wurden wir es auch gefragt und es hat bisher, ist um meinem Haus noch kein Referentenentwurf, so nennt man das, die erste politische Festlegung zugestellt worden. Noch hat es ein politisches Gespräch auf Ministerebene gegeben. Ich weiß nicht, was genau Ihre Haltung ist. Ich kann Ihnen aber sagen, was meine ist. Ich will, dass die erneuerbaren Energien, die unsere Freiheits- und Sicherheitsenergien sind, schneller ausgebaut werden als bisher, dass wir so schnell wie möglich die Netze dazu auch ausbauen, um den Bedarf zu, also um Angebot und da, wo es abgenommen wird, Herstellung und Abnahme zu verbinden und damit auch günstiger zu werden. Es gibt keine günstigere Energieversorgung als aus Erneuerbaren. Da werden jetzt in Netze, die Verteilnetze 300 Milliarden Übertragungsnetze investiert, aber das ist einmalig und danach haben wir nur noch sehr, sehr geringe Ausfallrisiken, also wenn wir quasi die Einspeisevergütung haben, weil meistens rechnet sich der Windstrompreis und das finde ich ist gewaltig.
Aber bleiben wir nochmal beim Netzpaket. Ja. Also wenn ich das raushöre, heißt das, das, was die Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche da plant, das wird so nicht kommen. Es wird ja inzwischen auch offensiv aus ihrem Ministerium so kommuniziert, dass das geplant ist, Windanlagenbauern zum Beispiel die Entschädigung vorzuenthalten in Gebieten, wo ja das Stromnetz noch nicht so gut ausgebaut ist, wo es ständig Stau gibt, wo abgeregelt werden muss. Wird es nicht kommen?
Ich habe eine ganz klare Linie. Das ist, dass wir den Windkraftausbau beschleunigen und ihnen keine Steine in den Weg legen. Und in dem Text für die 2000 Windräder, da haben wir sehr lange intensiv drüber verhandelt, gibt es einen einordnenden Satz, dass wir netzdienlich die Windräder ausbauen und auch regional verteilt. Also es ist klar, dass wir im Norden und auch im Osten sehr, sehr viele haben und im Süden noch ein bisschen wenig. Und ich finde, wenn der Süden möchte, dass er dort auch Windräder zur eigenen Energieversorgung und Sicherheit gebaut werden, dass das auch möglich ist. Und wir haben in Deutschland extrem niedrige Finanzierungskosten. Wir müssen sowas immer finanzieren. Keiner macht das ja nur mit 100% Eigenkapital. Und diese geringen Finanzierungskosten kommen aus der Garantie der Abnahme. Und die ist im Übrigen mittlerweile viel niedriger. Die liegt zwischen 5 bis 10 Cent, je nachdem, worum es geht und in welchem Gebiet das ist. Und das ist mir die Unabhängigkeit auch wert. Und in dem, so gehen wir in diese Verhandlung rein.
Und wie gehen Sie in die Verhandlung rein zur EEG-Novelle, was die Solarförderung angeht? Weil das betrifft ja auch direkt letztlich Wählerinnen und Wähler, denen Sie sich dann gegenüberstellen müssen, dass nämlich da die Einspeisevergütung wegfallen soll. Die Förderung von kleinen Solardachanlagen soll wegfallen, heißt es aus dem Wirtschaftsministerium.
Ja, wie gesagt, ich berufe mich auf das, was die Ministerin mir sagt. Das hat sie mir noch nicht gesagt. Ich höre, lese das. Ich bin dafür, und das ist die Aufstellung, so wie wir uns jetzt fürs Ressort auch aufstellen, auch generell die SPD, dass wir Solar stärken. Die effizientesten, ist immer eine Frage, wie viel Geld setzt man ein, wie viel kriegt man raus? Es Wind an Land, dann kommt Solar auf Flächen, auch viel effizienter als Bioenergien, also wenn Sie Raps oder sowas anbauen, Faktor 8 bis 10. Dann kommen Offshore-Windanlagen, die sind halt sehr teuer, aber auch effizient in der Nord- und Ostsee. Und dann kommen auch kleinere Solaranlagen. Das ist eine Mitmachinitiative, bringt viele Leute dazu, als Einstieg dann auch weiter zu investieren. Ich finde, das hat sich ist sehr gelungen. Ich habe in jedem dieser Gesetzespakete, außer als Peter Altmaier es reduziert hat, in den 2009er bis 13er Jahren, wo die Delle auch herkommt, immer dem EEG mit zugestimmt. Ich war einer der ersten, damals noch im Bundestag schon, als wir das eingeführt haben. Und ich finde, das ist die Erfolgsgeschichte Deutschlands in den vergangenen Jahrzehnten, auf die wir verdammt stolz sein können und die die Welt in ihrer ökologischen Zusammensetzung weit vorangebracht hat, weil das Ausrollen des Marktes für Solarpanel, das ist in Deutschland passiert, war Hermann Scheer, Rot-Grün damals. Und jetzt ist es 90% des Zubaus von Energieanlagen auf der gesamten Welt sind erneuerbar. Und das finde ich, ist etwas, da können die Deutschen durchaus ein bisschen stolz drauf sein.
Carsten Schneider, vielen Dank.
Danke Ihnen, Frau Thomas.